ist der ICF Basel Podcast.
Gut, ja, wir sind in dieser Serie, wo wir uns die Frage stellen, wie können wir mit unserem Leben andere Menschen in Berührung bringen mit der Liebe von Gott? Wie können wir Gottes Liebe sichtbar machen mit unserem Leben? Und wie immer zum Anfang eine kleine Geschichte. Es ist schon etwa 20 Jahre her, also wo ich noch viel mehr Haar auf dem Kopf hatte und viel weniger in den Ohren. da habe ich eine Biografie gelesen von Charles Spurgeon. Ich weiß nicht, ob euch das sehr viel sagt. Das ist der Hipster da hinten mit dem Bart. Das ist ein Mann aus dem 19. Jahrhundert, ein berühmter Prediger, wird bis heute der Fürst von den Prediger genannt. Und ich habe das geliebt, so Geschichten von Männern und Frauen Gottes, so Biografien. Ich habe das förmlich verschlungen. Ich habe es geliebt, ins Leben von diesen Glaubenshelden einzutauchen. Leute, die vor dem Morgen schon 15 Tote auferweckt haben und 3 neue Gemeinden gegründet haben. Ich wollte weiterkommen in meinem Leben. Ich hatte eine tiefe Sehnsucht gehabt, dass es Gott mich braucht, dass ich einen Unterschied machen kann mit meinem Leben. Und ich habe so Geschichten gelesen, um mich inspirieren zu lassen, um mir ein Bild zu geben von dem, wo alles möglich ist im Leben mit Gott. Aber bei der Lektüre von Spurgeon, seiner Lebensgeschichte, da hat es mir irgendwie total abgelöscht. Und ich muss mich richtig verstehen, mir jetzt abgelöscht, nicht weil die Geschichte vom Spurgeon zu wenig eindrücklich gewesen wäre oder zu wenig erstaunlich oder zu wenig außergewöhnlich. Mir hat es eigentlich abgelöscht, wie die Geschichte vom Spurgeon zu eindrücklich gewesen ist, zu außergewöhnlich, zu erstaunlich gewesen ist. Der Typ ist einfach zu viel gewesen. Er hat über Jahrzehnte hinweg jeden einzelnen Tag eine neue Predigt geschrieben und gehalten. Und die Predigten, die sind erhalten, die kann man heute noch lesen. Und ich habe einige von denen gelesen. Und die sind unverschämt gut, die Predigten. Der Typ, der hat jeden Sonntag in London in einem riesen Gebäude vor über 10'000 Leuten geredet, ohne Mikrofon. Der hat zig sozialdiakonische Werke gegründet, hat hunderte von Prediger ausgebildet in einem selber gegründeten theologischen Seminar, hat tausende von Seiten theologische Literatur geschrieben, eine Auslegung von den Psalmen, ein Kommentar zu den Psalmen, wo 3'500 Seiten umfasst und andere Bücher, hat mehrere Kinder großgezogen und in seiner Freizeit, versteht ihr den Witz, oder? In seiner Freizeit hat er noch ganz viele Lieder geschrieben und wunderschöne Gemälde gemalt. Und an dieser Stelle hat es mir den Nucki rausgehauen. Oder? Ich habe das Buch in die Ecke geschmissen und gesagt, leck mir doch am Arsch. Das ist doch nicht normal so etwas. Ich meine, schau den mal an, der frisst ja kleine Christen zum Morgen. Verstehen Sie? Wo ich das gelesen habe, ich habe gemerkt, da kann ich jetzt überhaupt nicht mehr mithalten. Der spielt in einer anderen Liga. Das ist für mich nicht mehr inspirierend. Das ist für mich nur noch frustrierend. Wenn ich mir den zum Vorbild nehme, dann kann ich eigentlich nur noch scheitern. Dann kann ich nur noch verlieren. Das ist vorprogrammiert. Messlatte ist so hoch, wenn ich so eine Biografie von einem Spurgeon lese. Messlatte ist so hoch. Das schaffe ich nie. Wir müssen eigentlich nicht ins 19. Jahrhundert zurückgehen, um so ein Beispiel zu finden. Viele von uns, die meisten, haben irgend so jemanden in der Schulklasse gehabt. Irgendjemand, der so gut war, dass es nicht mehr lustig ist, oder? Und die jetzt nicht wissen, von was ich rede, vielleicht bist du die Person gewesen, oder? Aber es gibt doch so Leute, das ist einfach, ich bin an der Kante gewesen, am Gymi, mit einem Mathematik-Genie. Und das war nicht mehr lustig gewesen, versteht ihr? Das war nicht mehr schön gewesen. Der hat während dem Unterricht, Physik- oder Mathematikunterricht, hat er riesige, so landkartengrosse Formeln ausgepackt, die er dann auswendig gelernt hat, weil er sich so gelangweilt hat. Und hat dann einmal so unter seiner Karte vorgeschaut und hat dann so zwischendurch einmal aufgeschickt und gesagt, Herr Lehrer, das ist dort nicht C hoch 4, es ist C hoch 4, 5, darum geht es dort unten nicht mehr auf. Gell? Und dann hat er wieder hinter seine Karte, übers Wochenende ist er einmal an so Schachweltmeisterschaften auf Kanada geflogen und so, weisst du? Und ich weiss, während der Abschlussprüfung, Maturprüfung in Physik, wir hatten, glaube ich, 3 Stunden Zeit gehabt. Und wir sind komplett überfordert gewesen. Hunderte von Blättern sind geschrieben worden. Ich habe geschwitzt wie eine Ratte. 11. Seite, 12. Seite mit Rechnungen und so. Und eine riesige Geschichte. Nach einer halben Stunde hat der Typ aufgestreckt. Und hat gesagt, Herr Lehrer, ich bin fertig. Ich würde gerne von jemandem den Rechner ausleihen, um meine Resultate zu überprüfen. Der Typ, der hat die ganze Prüfung ohne Rechner gelöst. Verstehen? Du, ich hätte ihm den Rechner am liebsten quer eingepackt und zum Geburtstag geschenkt. Jetzt sagst du ja vielleicht, ja gut, also, man muss sich ja auch nicht immer mit den Besten messen. Man muss sich ja nicht gerade mit den Titanen vom Glauben vergleichen. Logisch, losen wir da schnell mal ab. Und das finde ich eigentlich auch. Da bin ich völlig mit dir. Nur der Bibeltext, den ich heute anschauen will mit uns, der macht eigentlich alles nur noch viel schlimmer. Und zwar ist es von Paulus eine Schlüsselstelle aus dem Epheserbrief. Paulus schreibt an die Christen in Ephesus, er schreibt, nehmt euch, lasst das mal auf der Zunge zergehen, nehmt euch Gott selber zum Vorbild. Oder nach einer wörtlichen Übersetzung, die das Ganze aber auch nicht besser macht, sind Nachahmer Gottes. Sind Nachahmer von Gott. Nehmt euch Gott zum Vorbild. Vielleicht, manchmal haben wir uns wie gewöhnt an so Aussagen oder an so Sprüche und uns fällt gar nicht mehr auf. Wie absurd das eigentlich ist, was der Paulus da sagt. Nehmt euch Gott zum Vorbild. Im Ernst, wie sollen wir uns Gott zum Vorbild nehmen? Wie sollen wir Nachahmer von Gott werden? Ohne an dem Vorbild zu zerbrechen. Wenn der Spurgeon mich schon nur noch frustriert, ein Typ, den ich wenigstens theoretisch weiss, das ist ein Mensch gewesen, der wird auch seine Fehler haben und der wird auch seine Grenzen haben. Aber wenn der mich schon frustriert, wie viel frustrierender ist es denn, wenn man sich Gott zum Vorbild nimmt? Es tönt nach einem riesen Stress. Es tönt nach einer hoffnungslosen Überforderung. Und genau so erleben viele Christen ihr Leben mit Gott, ihren Glauben. Genau so, als einen riesen Stress, als eine hoffnungslose Überforderung. Das sagt man vielleicht nicht so, gell? Aber es spürt man vielen ab und das hört man einmal im Rückblick. Es ist faszinierend zum Lesen. Ich habe euch schon mal erzählt von einem Buch von Tobias Feix, von einem deutschen Theologen, wo ein Buch geschrieben hat aufgrund von Interviews, die er geführt hat. Das Buch hat den Titel «Warum ich nicht mehr glaube». Und er hat Interviews geführt mit ganz vielen, vor allem jungen Männer und Frauen, die früher noch mal Christen gewesen sind und dann abgesprungen sind. Leute, die vor allem in eine Freikirche gegangen sind, in eine evangelikale Gemeinde, in eine ganz engagierte Gemeinde mit wiedergeborenen, bibelgläubigen, leidenschaftlichen, geistauften und sonst wie ausgezeichneten Christen. Und die sind Teil von dem gewesen und haben irgendwann den Glauben an den Nagel gehängt. Und der Typ, der wollte wissen, was ist eigentlich mit denen los? Warum haben die das gemacht? Und hat Interviews geführt mit denen und aus diesen Interviews ein Buch geschrieben. Ist nicht mega ermutigend, aber sehr hilfreich. Und es ist interessant, dass dann so Leute quasi Aussteiger, Glaubensaussteiger, die berichten. Und etwas, was immer wieder kommt, ist, dass Leute sagen, schau, ich habe die ganze Gemeindespiele kennt. Ich habe die ganze Karriere durchgemacht, von der Sonntagsschule über Jungschar. Ich habe Gitarre gelernt, weil jeder Christ ein Gitarrist. Ich habe Kumbaya, my Lord, auf dem Marktplatz gesungen. Ich habe sei ein lebendiger Fisch auswendig gelernt. Ich bin voll dabei gewesen. Und viele von ihnen sagen interessanterweise, das Leben als Christ ist so anstrengend gewesen. Hat mega viel Kraft gekostet und nicht viel gebracht. Viele haben geschrieben, sie haben sich gefühlt, wie wenn sie gefangen wären in einem moralischen System, wo es tausend Regeln gibt, wo man einhalten muss, wo es tausend geschriebene und ungeschriebene Gesetze gibt, wo man den höchsten Ansprüchen muss genügen. Mach das ja nicht, mach das nicht. Und jeden Sonntag muss strahlen wie ein Atomkraftwerk und irgendein probieren, etwas Jesusmässiges aus sich rauszupressen. Claudia, die da hinten am Buch zitiert wird, sie sagt, sie redet irgendwie von Freiheit, schreibt sie von den Christen. Sie redet von Freiheit, Gott und Glauben machen frei, aber gleichzeitig stellen sie so viele Regeln und Gesetze auf, wo man alle muss einhalten, wie man sonst nicht mehr bei Gott ist. Und das ist anstrengend. Die ganzen Regeln und Gesetze, dem ganzen hohen Anspruch zu genügen. Das ist anstrengend. Jesus nachfolgen, haben manche formuliert, fühlt sich an, wie wenn du müsstest auf einen fahrenden Zug aufspringen. Und du rennst hinterher. Und du siehst nur noch die Rücklichter. Und du säckelst und säckelst. Und du holst den Zug einfach nicht ein. Was für ein attraktives Bild vom Glauben. Komm in unsere Kirche. Und renn mit uns. Säckle mit uns. Verstehen Sie? Ich finde, wenn man die Interviews liest, es ist nicht so erstaunlich, warum die Leute irgendwann gesagt haben, jetzt ist gut. Es ist mega anstrengend. Und ich erinnere mich noch mega gut, wenn ich den Text gelesen habe, wo mir das erste Mal deutlich geworden ist, der spezifische Text von Paulus, wo er sagt, nehmt euch Gott zum Vorbild. Ich erinnere mich noch an den Moment, wo mir der ganze Vers ins Auge springt und ich merke, das ist nicht ein Versuch von Paulus, den moralischen Druck über unserem Leben zu erhöhen. Und ich merke, das ist nicht ein Versuch, um uns ein Ziel vorgeben, eine Messlatte vorgeben, wo wir nie erreichen können, wo wir nur daran frustrieren können. Im Gegenteil, irgendwann habe ich gemerkt, der Vers ist sogar der Schlüssel zu einem veränderten Leben. Der Vers ist sogar der Schlüssel zu einem Leben, wo frei ist, Jesus nachzufolgen. Und das ist der Vers mal ganz lesen, denn wird uns das deutlicher. Der Paulus sagt, nicht nur nehmt euch Gott zum Vorbild, sind Nachahmer von Gott. Er sagt noch weiter, sind Nachahmer von Gott als seine geliebten Kinder. Sind Nachahmer Gottes als seine geliebten Kinder. Und lebt in der Liebe, wie auch Jesus Christus uns geliebt hat. Als seine geliebten Kinder. Wo mir das erste Mal entgegengesprungen ist aus dem Bibeltext. Ich weiss, ich habe einen Stift genommen, ich habe die vier Worte als seine geliebten Kinder, ich habe die unterstrichen, bis es durchgedruckt hat, bis in den Kartenteil hinter der Offenbarung. Ich bin so begeistert gewesen. Ich habe gemerkt, ja, das ist der Schlüssel, versteht ihr? Das ist der Schlüssel, sind Nachfolger von Gott. Nehmt euch Gott zum Vorbild. Als was? Als seine geliebten Kind. Das gibt dem Text eine völlig neue Bedeutung. Versteht ihr? Das stellt den Text eigentlich auf den Kopf. Oder besser gesagt, es stellt den Text erst richtig auf die Füße. Zuerst kommt die Liebe von Gott zu uns. Wir sind Nachfolger von Gott. Wir können uns Gott zum Vorbild nehmen, wenn wir uns als seine geliebten Kind verstanden haben, erkannt haben. Echte Veränderung in unserem Leben. Veränderung, die von innen rauskommt. Veränderung, die nicht nur unser Verhalten betrifft, sondern die auch unser Herz betrifft. Veränderung, die nicht nur unsere Worte betrifft, sondern die auch unsere Gedanken betrifft. Veränderung, die unser ganzes Leben anfängt einzunehmen. Das ist etwas, das können wir nicht aus uns selber hervorbringen. Da können wir uns das steilste Vorbild nehmen, das wir wollen. Da können wir uns Messlatte so hoch stecken, wie wir wollen. Es ist nicht etwas, das wir selber hervorbringen können. Es ist nicht etwas, wo du kannst da das letzte Restchen guten Willen zusammenkratzen und die moralischen Füdlibacken zusammendrücken, so fest das geht und probieren, ein Leben zu führen, wo irgendwie so etwas Jesusmässiges hat. Nein, echte Veränderung passiert dort, wo wir uns als geliebte Kind vom Vater im Himmel entdecken und uns als das definieren. Wir haben langsam ein volles Bild. Ich probiere in dieser Predigtreihe wie ein Bild zu zeichnen von einem Leben, wo andere Menschen in Berührung bringt mit der Liebe Gottes. Und ich bin eingestiegen mit dieser Erkenntnis, dass wenn wir möchten andere Menschen in Berührung bringen mit der Liebe Gottes, müssen wir selber in Berührung sein mit der Liebe Gottes. Jesus, ich habe den berühmten Text genommen vom sogenannten Missionsbefehl oder Missionsauftrag und habe probiert zu zeigen, dass Jesus nicht einen Marschbefehl erteilt und nicht eine Hausaufgabe gibt, sondern dass Jesus seine Jünger als Geliebte von Gott in die Welt schickt. Als Menschen, die seiner Liebe, die ihm begegnet sind. Und dann haben wir gesehen, dass ein Leben, das andere Menschen mit der Liebe von Gott in Berührung bringt, ein Leben ist, das immer noch mit Zweifel und mit Kämpfen und mit Baustellen und so weiter erfüllt ist. Und dass Jesus das nicht abhaltet, um uns zu brauchen. Es manchmal sogar gerade in dem, was wir falsch machen oder in der Art, wie wir umgehen, mit unseren Fehlern und mit unseren Kämpfen, dass Leute etwas von der Liebe von Gott in uns sehen. Und jetzt können wir wie einen Schritt weiter gehen. Die Liebe von Gott ist nicht nur die Liebe von Gott, die uns trägt in unseren Fehlern und in unseren Kämpfen, sondern die Liebe von Gott ist auch die Liebe, die uns anfängt, von innen aus zu verändern. Wo ein transformativer Prozess in uns in Gang setzt. Versteht ihr? Das ist, die Liebe von Gott, das stimmt. Die Liebe von Gott ist da für uns, wenn wir zum 100. Mal ins gleiche Loch hineinfallen. Die Liebe von Gott ist da wie ein Rettungsanker, wenn wir wieder mal am Absaufen sind. Wie ein Rettungsanker, der uns hilft. Aber die Liebe von Gott ist mehr als das. Die Liebe von Gott ist nicht nur ein Rettungsanker. Die Liebe von Gott ist auch ein Schwimmlehrer. Wo uns beibringt, zu schwimmen, ohne abzuhaufen. Versteht ihr? Die Liebe von Gott verändert etwas in unserem Leben. Als Geliebte Gottes sind Nachahmer von Gott. Nehmt euch Gott zum Vorbild. Als Menschen, die dieser Liebe von Gott begegnet sind und die von innen aus verändert werden. Versteht ihr? So eine entscheidende Entdeckung für mich gewesen. Die Entdeckung, die hat mir die Entdeckung ein ganz neues Testament aufgeschlossen. Und besonders Briefe von Paulus. So entscheidend, das fällt dir auf, wenn du Paulusbriefe liest, fast alle Briefe von Paulus kann man grob in zwei Teile aufteilen. Im ersten Teil beschreibt der Paulus in verschiedenen Worten und in verschiedenen Bildern und mit verschiedenen Schwerpunkten, aber der Paulus beschreibt im ersten Teil von fast allen Briefen, wer wir sind in Jesus Christus. Wie sehr Gott uns liebt. Als er seinen Sohn für uns hingegeben hat. Wie sehr Jesus uns liebt. Als er sein Leben für uns lässt. Und was das bedeutet, was uns alles geschenkt ist, durch die Liebe von Gott. Das, der Paulus verwendet 2, 3, 4 Kapitel, je nachdem im Römerbrief, mindestens 8 Kapitel verwendet er, um uns das klar zu machen. Und dann gibt es einen zweiten Teil, in fast allen Briefen von Paulus, wo der Paulus sehr, sehr konkret beschreibt, was in unserem Leben passiert, wenn unser Leben in Berührung kommt mit dieser Liebe von Gott. Was, versteht ihr? Der zweite Teil, und dort nimmt der Paulus kein Blatt vor's Maul. Der Paulus macht unmissverständlich klar, dass ein Leben als Christ, ein Leben in der Nachfolge von Jesus Auswirkungen hat. Auf unseren Alltag, das Leben von Jesus hat Auswirkungen auf die Art und Weise, wie wir unsere Ehe leben. Fast in jedem Brief oder in vielen Paulusbriefen hat es Abschnitte über das Eheleben, Familienleben, der Umgang mit den Kindern, verändert sich. Es kommt eine andere Dimension von Liebe rein, eine andere Dimension von Geduld, eine andere Dimension von Wertschätzung und Respekt einem Ehepartner gegenüber und so weiter. Es kommt eine andere Dimension von Grosszügigkeit in unserem Umgang mit Geld. Der Paulus spricht das immer wieder an. Es verändert etwas in der Art, wie wir bei der Arbeit. Der Paulus damals spricht das auch im Blick auf Sklaven und ihre Herren, aber das lässt sich übertragen auf Arbeitsverhältnis überhaupt, einen anderen Respekt einander gegenüber, eine andere Geduld, eine andere Liebe bei der Arbeit. Der Paulus macht unmissverständlich klar, dass Nachfolge von Jesus Auswirkungen hat für unser Leben. Aber versteht ihr, wir dürfen nicht vergessen, wo der Paulus herkommt, um das zu erklären. Und wenn wir das auf den Kopf stellen, wenn wir anfangen, du musst das machen und du musst das machen und da, deine Ehe, da muss auch noch und mit deinen Kindern und an der Arbeit und überall, dann bist du am Schluss genau bei diesen 1000 Regeln und Gesetzen, wo du müsstest entsprechen, damit du dich als ein rechter Christ erweisest und jeder zerbricht an dem und ist am Schluss frustriert oder wird zu einem Heuchler, der so tut, wie wenn seine Ehe besser wird aussehen, als sie wirklich ist, wo so tut, wie wenn seine Kinder anständiger wären, als sie wirklich sind, wo so tut, wie wenn sein Alltag geistlicher wäre, als er wirklich ist. Und das ist nicht, was der Paulus davor redet. Paulus kommt her von einer Erklärung, von der Liebe von Gott, von dem, was Gott für uns zu tun hat, in Jesus Christus. Als er zu uns gekommen ist, uns begegnet ist, uns seine Liebe missverständlich unter Beweis gestellt hat. Auf Leben und Tod. Buchstäblich. Und dort kommt er her und er sagt, was nachher kommt, dass der zweite Teil von dem Paulusbrief, das ist eine Beschreibung von den Folgeerscheinungen von einem Leben, das in Berührung gekommen ist mit der Liebe Gottes. Und wenn wir das durcheinander bringen, dann wird die gute Botschaft zu einer ziemlich schlechten Botschaft. Dann wird unser Leben zu einem Zustand mit sehr viel Druck und sehr wenig Kraft. Mit sehr viel schlechtem Gewissen und sehr wenig Veränderung. Unser Sohn, wir haben gestern den 6. Geburtstag gefeiert von unserem Sohn. Grossartig, Lego-Party und alles. Aber als er noch jünger war, 2 bis 3 Jahre alt, als er angefangen hat, seine Schuhe selber anzulegen, dann haben wir ihm dann einmal rausgeschickt ins Stegenhaus und gesagt, du mal die Schuhe anlegen, dann kannst du es uns zeigen und dann schauen wir, ob du es gut gemacht hast. Und dann ist er einmal gekommen mit den Schuhen an und ist vor uns angestanden und hat gesagt, ist gut und so. Und dann habe ich geschaut und gesagt, ja, Schatzli, du hast es ganz gut angelegt, aber du hast die Schuhe verkehrt angelegt. Und dann schaut er runter und schaut wieder auf zu mir und sagt, echt jetzt? Beide? Verstehst du, wenn der erste Schuh falsch sitzt, dann kann der zweite nur letzt kommen. Und wenn das falsch sitzt, wenn wir am falschen Ort anfangen, mit Jesus nachfolgen, mit einem anderen Leben führen, wenn wir am falschen Ort anfangen, dann kann es nur letzt kommen. Der erste Schuh muss richtig sitzen. Und der erste Schuh ist die Liebe von Gott zu uns. Sind Nachahmer von Gott als seine geliebten Kinder. Es gibt die bekannte Stelle im Leben von Jesus und mich erstaunt das jedes Mal wieder, wenn ich das lese. Jesus, an einer Stelle sitzt er vor seinen Jüngern und er erzählt ihnen vom Licht von der Welt. Und die Jünger kennen das. Die Jünger haben schon mal von Jesus eine Rede oder eine Predigt oder einen Vortrag oder was auch immer gehört über das Licht von der Welt. Er hat schon mal von dem geredet. In Jerusalem hat er zu seinen Jüngern gesagt und zu anderen, die dort sind, ich bin das Licht von der Welt. Johannes 8. Ich bin das Licht von der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird ein Licht vom Leben haben. Die Leute sind erstaunt gewesen, die das gehört haben. Das ist ziemlich ein mutiger Anspruch gewesen, den Jesus da gemacht hat. Ziemlich, eine grenzwertige Geschichte für viele. Und denkt, ja, wer ist das da, wo sich getraut, von sich selber sagen, er sei das Licht von der Welt. Aber die Jünger haben zumindest angefangen, ahnen oder wissen, was er meint mit dem. Weil er ist den Jüngern begegnet. Sie sind Jesus begegnet. Sie sind der Liebe von Gott in Jesus begegnet. Ihres Leben hat angefangen hell werden. Ihres Herz hat angefangen merken, wie sehr sie geliebt sind von ihrem Freund Jesus. Und darum ist das für sie durchaus stimmig gewesen, wenn Jesus sagt, ich bin das Licht von der Welt. Und jetzt redet er wieder von dem. Vom Licht von der Welt. Und vielleicht haben die Jünger gedacht, ja, das kennen wir jetzt schon. Wiederholt er jetzt einfach, was er schon gesagt hat. Aber er sagt etwas anderes. Er sagt, ihr seid das Licht von der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Niemand zündet eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf einen Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ich weiß nicht, ob die Jünger aufgeschnauft haben und denken, aber was erzählt er jetzt? Halt mal, Jesus. Jesus, du hast gesagt, du bist das Licht der Welt. Das stimmt für uns. Aber wir sind doch nur deine Jünger. Und Jesus macht klar, nein. Ihr seid das Licht der Welt. Jesus spricht seinen Nachfolger die Berufung zu, die er zuerst für sich selber in Anspruch genommen hat. Ihr werdet die Welt erhellen. Ihr werdet leuchten unter den Menschen. Und Jesus macht deutlich, dass er mit dem nicht nur irgendeine fromme Aura meint, nicht nur ein erlöstes Lächeln, nicht nur einen geistlichen Wortschatz meint, sondern Jesus macht deutlich, dass er ganz konkret am Menschenleben denkt, wo von Jesus verändert werden und etwas von der Liebe Gottes sichtbar machen. Er sagt, sie sollen die Welt, Menschen, sollen eure guten Werke sehen, euer Leben sehen und den Vater im Himmel preisen, weil etwas von der Liebe Gottes, etwas von der Gegenwart Gottes sichtbar wird im Leben von denen, die Jesus nachfolgen. Jesus macht unmissverständlich klar, dass das Auswirkungen hat aufs Leben. An eurem Leben zeigt sich etwas von Gott selber, von dieser Jesus-Qualität. Ihr werdet wie Hände und Füße von Gott auf dieser Welt. Woher, habt ihr euch schon mal gefragt, woher Jesus eigentlich den Mut nimmt, zum so ein Statement zu machen? Ich habe letztes Mal schon Zeit verwendet, zum beschreiben, was die Gruppe von Jüngern, was das für ein normale, durchschnittliche, oft fehlerhafte, zweifelnde, unfertige Haufen von Menschen war. Was hat Jesus den Mut gegeben, um diesen Jüngern in die Augen zu schauen und zu sagen, Leute, ihr seid das Licht der Welt. An eurem Leben werden Leute Gott persönlich erkennen. Was hat Jesus zuversichtlich gestimmt, um so eine Aussage zu machen? Schau, ich bin ziemlich sicher, es ist nicht ein Vertrauen von Jesus in die moralischen Qualitäten von seinen Jüngern. Oder in das bisschen gute Willen, das sie noch haben. Oder in die Fähigkeit, um sich zusammenreissen oder was. Das ist nicht, auf was Jesus die Aussage gebaut hat. Jesus hat den Mut gefunden, um den Jüngern das zusprechen. Weil er mehrere Jahre mit ihnen verbracht hat. Und weil er weiss, sie sind der Liebe von Gott begegnet. Weil er weiss, sie haben Zeit mit ihm verbracht. Er weiss, die Leute, die Jünger, in aller Unvollkommenheit und in allen Kämpfen und Zweifeln drin, die Menschen haben etwas geschmeckt von der Liebe Gottes und das wird nicht ohne Folge bleiben. Versteht ihr? Ihr seid das Licht von der Welt. In euch, könnte man sagen, in euch wohnt ein anderer Geist. Der Paulus sagt nachher, die Liebe von Gott ist ausgossen in euer Herzen durch den Geist Gottes. Da ist etwas Neues in euch reingelegt. In dir ist, verstanden, um das übertragen auf uns. In uns, in dir wohnt etwas Kraftvolles. Wohnt etwas Strahlendes. Wohnt etwas Revolutionäres. Und das will sich bewegen. Das will sich verändern. Und macht jetzt aus dieser Aussage, ihr seid das Licht der Welt. Macht jetzt nicht wieder eins von diesen 1000 Gesetzen draus. Ich habe so viele Predigten gehört über den Vers, wo sagen, schlussendlich, Jesus sagt da, wir sollen das Licht der Welt sein. Bist du ein Licht? Bist du? Schau mal dein Leben an. Schau mal, bist du ein Licht? Jesus hat da ganz klar gesagt, wir sollten das Licht der Welt sein. Und alle rutschen ein bisschen tiefer in den Sitz hinein und denken, oh, und kritisch, ich bin zu wenig hell. Ich habe immer, meine Eltern schon gesagt, ich sage zu wenig hell. Ich bin höchstens ein Armleuchter. Ich weiß. Und dann machen wir wieder aus dieser Aussage. Jesus sagt aber nicht, ihr sollt das Licht der Welt sein. Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Das ist nicht ein Gesetz. Das ist nicht eine Aussage, die ein schlechtes Gewissen wecken in uns. Das ist eine Feststellung, die Hoffnung weckt in uns. Die Zuversicht weckt in uns. Jesus sagt, ich habe etwas in euch reingelegt. Und das wird leuchten. Und das wird durchbrechen. Und das wird, versteht ihr? Das ist ein Unterschied. Es ist ein Unterschied. Und das stimmt, Gott, Gottes Liebe ist für uns da, in aller Zerbrochenheit und in allen Fehlern. Und wir werden die Liebe und die Gnade von Gott werden wir brauchen bis zu unserem letzten Atemzug. Und wir werden angewiesen darauf sein, darauf verzweifelt, angewiesen sein auf Gottes Gnade, auf Gottes Vergebung, auf Gottes Hilfe in unserer Zerbrochenheit. Das ist klar. Aber in uns ist die Gnade von Gott in uns, die Liebe von Gott in uns, die ist eine transformative Kraft, die will etwas. Verstehst du? Etwas in dir will nicht zum 100. Mal ins gleiche Loch hineingehen. Etwas in dir will nicht am gleichen Ort zum 100. Mal versaufen. Etwas in dir will sich verändern. Etwas in dir will nicht das Leben lang im eigenen Bauchnabel poolen. Etwas in uns drin will. Ich liebe das, wie der Rob Bell das sagt. People are wired for revolution. Etwas in dir ist verkabelt für eine Revolution. Etwas in dir ist verkabelt, um sich zu verändern. Der Geist Gottes wohnt in dir. Und der will sich bemerkbar machen. Und der wird sich bemerkbar machen. Und wenn wir davon reden, Menschen in Berührung zu bringen mit der Liebe von Gott, wenn wir davon reden, ein Leben zu führen, wo die Liebe von Gott sichtbar macht, dann fängt das dort an, dass wir dieser Liebe von Gott in unserem Leben anfangen, mehr Raum geben. Dass wir Gott anfangen, einladen. Dass wir anfangen, und ich möchte das mit euch zum Schluss im Gebet auch machen, die Band kann auf die Bühne kommen, und dann möchte man wie eine Zeit nehmen, wo man miteinander könnt ihr uns vorstellen, was passiert mit unserem Leben, wenn die Liebe von Gott jeden Bereich von unserem Leben anfängt erfüllen, anfängt durchdringen. Was passiert mit diesem Bereich von unserem Leben, wo wir sagen, da brauchen wir eine Veränderung? Lass uns zum Schluss unser Leben wie Gott hinhalten. Heute Morgen in diesem Gottesdienst. Und eine Zeit nehmen, wo wir Gott das in unserem Leben hinhalten, wo noch nicht die Jesus-Qualität zeigt. Wo noch nicht die Jesus-mässige Veränderung aufweist. Vielleicht destruktive Gewohnheiten, die du entwickelt hast. Wo du tatsächlich 100-mal in die gleiche Falle tappst. Und ich frage, warum finde ich Kraft nicht, um das sein zu lassen? Eine Sucht, eine Abhängigkeit. Vielleicht eine Angst, die dich blockiert in deinem Leben. Die immer wieder aufkommt. Wenn du allein bist und im Bett liegst und willst einschlafen oder wenn, wo auch immer, wo dich plötzlich überfällt, wo du merkst irgendwie, die Angst, die blockiert mich, die blockiert das Leben, das Gott in mir will hervorbringen. Der Paulus sagt an einer Stelle, Angst ist nicht in der Liebe. Und dann sagt er, die vollkommene Liebe treibt Angst aus. Druck in deinem Leben. Als Christ, als Nachfolger von Jesus. Und du musst sagen, jawohl, genau so fühlt es sich an in meinem Leben. Wie wenn ich an einem fahrenden Zug hinterherrennen und dann nicht würde einholen. Oder wie wenn ich müsste in einem riesen System gerecht werden mit 1000 Regeln. Und ich schaffe es nicht. Und ich würde es am liebsten an den Nagel hängen. Vielleicht eine Person, eine Beziehung in unserem Leben, wo du sagst, hey, das in dieser Beziehung, im Blick auf diese Person, bin ich noch kein Nachahmer von Gott. Da wird die Jesus-Qualität nicht sichtbar. Lass uns eine Zeit vom Gebet haben, wo wir diese Sachen vor Gott bringen. Und du wie so, und ich meine das ganz wörtlich, wo du dir probierst vorstellen, so plastisch wie möglich, wo du die Augen schliessest und dir probierst vorstellen, was passiert in meinem Leben, wenn die Liebe von Gott genau in diesen Bereich reinkommt? Was passiert in meinem Leben, wenn die Liebe von Gott, die Annahme von Gott für mich, die schlechten Gewohnheiten von mir erfüllt, die Abhängigkeiten erfüllt? Wenn das, was ich suche, vielleicht in diesen Gewohnheiten, das, was ich suche in dieser Abhängigkeit, wenn das plötzlich gestillt wird, erfüllt wird von dieser Liebe von Gott, was passiert in meinem Leben? Was passiert, wenn die Liebe von Gott die Angst von mir erfüllt? Wenn wie so die Panik oder das, die Schatten, die sich auf meine Seele legen, wenn da wie plötzlich ein Licht aufgeht und die Liebe von Gott irgendwo sichtbar wird, mitten da drin. Was ändert sich an dem Druck, den ich auf meinem Leben spüre. Wenn ich das anfange zu realisieren, dass der Gott mich liebt, so wie ich bin, und dass es nichts gibt, was ich je machen könnte, wo Gott würde dazu bringen, mich weniger zu lieben, als er es jetzt macht. Was wird passieren in dieser Beziehung, in dem Kontakt zu dieser Person, wo du vielleicht vor Augen hast? Was wird passieren, wenn die Liebe von Gott mich würde erfüllen, dieser Person gegenüber? Wenn ich die Person könnte anfangen zu sehen als ein Mensch, der ebenfalls von Gott kompromisslos geliebt ist. Und manchmal brauchen wir auch andere Leute, die uns helfen, um die Liebe von Gott sichtbar zu machen. Vielleicht ist das, was Gott dir zeigt heute Morgen, dass in bestimmten Bereichen von deinem Leben, dass du andere Leute brauchst, Vertrauenspersonen, Freunde, vielleicht auch Seelsorger oder sonst eine Hilfe von jemandem, die dir hilft, zum die Liebe von Gott klarer zu sehen in deinem Leben. Jesus, ich bitte dich, dass du jetzt zu uns redest und Geist Gottes, ich bitte dich wirklich ganz konkret, dass du durch die Reihe gehst, dass du ins Leben von jeder Frau und jedem Mann hineinredest, der heute Morgen da ist. Jesus, ich bitte dich, dass du unsere Fantasie inspirierst, dass du unsere Gedanken, unsere Bilder im Kopf, unser Kopfkino inspirierst, dass wir vor Augen sehen, was passiert mit unserem Leben, mit diesen Bereichen, wenn die Liebe von Gott die Bereiche wie flutet, wie erfüllt, wenn die Liebe von Gott unser Leben auffüllt bis zum Rand. Ich bitte dich, dass du uns das vor Augen malst und dass wir das Bild festhalten können. Dass wir das Bild festhalten als der Weg, wo du uns entlang führst, als eine Zukunftshoffnung und eine Zukunftsvision, wo du in uns darauf hinschaffst. Jesus, ich wünsche mir so, dass wir die befreiende Kraft von der Liebe von Gott in unserem Leben können erleben. Jesus, wenn Leute da sind, wo einfach dringend müssen Hilfe in Anspruch nehmen von jemand anderem, wo ihnen hilft, um die Liebe von Gott klarer zu sehen und die Liebe von Gott reinbringen in ihr Leben, in ihre Beziehungen, in ihre Gewohnheiten. Ich bitte dich, dass du dann auch zu denen ganz deutlich redest und den Mut gibst, um jemanden anzusprechen. Geist Gottes, ich bitte dich, dass wir können, auch in dieser Zeit, die jetzt kommt, wo wir dir Lieder singen, Geist Gottes, ich bitte dich, dass du zu uns kannst reden und dass du uns kannst die Liebe von Gott vor Augen malen. In Jesu Namen. Amen.